Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Reihe Schritt für Schritt ins Paradies. Wir hörten natürlich Tonsteinscherben mit Schritt für Schritt ins Paradies. Mein Name ist Dennis Olsen, ich arbeite hier im Haus bei der EG Metall Hannover und darf euch recht herzlich zu unserer Veranstaltung 28 Stunden sind genug, Arbeitszeitverkürzung ist angesagt, begrüßen. Wir machen das immer im Rahmen dieser Reihe, dass wir ein paar Worte zur Reihe, zum Anlass, warum es diese Reihe gibt, wer daran beteiligt ist, verlieren. Und damit fange ich gleich an. Die Stadt Hannover hatte vor einigen Jahren mal das Problem, dass es irgendwie gar keine linke, gewerkschaftlich orientierte, fortschrittliche Veranstaltungsreihe mehr gab. Es gab verschiedene Formate. Und irgendwie sind da verschiedene Sachen eingeschlafen gewesen. Es wurde nicht mehr diskutiert und das ist aber für eine so gewerkschaftlich geprägte Stadt wie Hannover eigentlich ein Zustand, der nicht haltbar war. Jedenfalls haben das einige Kolleginnen und Kollegen, die heute im Vorbereitungskreis sind, so empfunden. Und es gab einen Aufruf damals von Lars Niggemeier, der heute auch auf dem Podium dabei ist. Und man hat sich getroffen, hat gesagt, wir müssen da wieder was machen. Und so hat sich das so langsam entwickelt. Wir führen diese Reihe mittlerweile 3 bis 4 Mal in unregelmäßigen Abständen durch. Heute ist eine Premiere, weil heute ist es das erste Mal nicht im Pavillon Hannover. Normalerweise ist die Reihe immer im Pavillon. Wir haben das diesmal hier in der IG Metall gemacht. Einmal, weil das Thema vielleicht auch ganz gut passt zur IG Metall. Aber auch, weil es im Pavillon organisatorische Probleme gab, Raumfrage, es war einfach nichts mehr frei. Und dann haben wir gesagt, okay, dann weichen wir eben aus, weil die Veranstaltung war uns sehr wichtig. Wir haben Veranstaltungen gemacht zur Wachstumsdebatte, zum bedingungslosen Grundeinkommen, jetzt die letzte Veranstaltung, zur Griechenland-Frage, zur Europakrise und immer ein anderes Thema und immer ist der Inhalt des Themas, oder die Herangehensweise, die wir wählen, dass wir verschiedene Diskutantinnen und Diskutanten aufs Podium holen, die alle fortschrittliche Ideen vertreten, aber alle ein bisschen anders. Und wir streiten dann eben oder versuchen immer dann einen produktiven Streit hinzubekommen auf dem Podium. Raus aus dem Neoliberalismus. Das Ziel ist also klar, aber über den Weg, über den diskutieren wir dann. Und insofern versuchen wir immer, eine solidarische Diskussion mit den Diskutantinnen und Diskutanten auf dem Podium hinzubekommen und später im Verlauf der Veranstaltung dann mit euch im Plenum. Wir haben eine relativ rigide Mikrofonstrategie oder Politik eingeführt. Ich sage das gleich vorweg, ja. Wir werden das nachher zum Öffnen ins Plenum, aber es wird so sein, dass niemand von uns ein Mikrofon in die Hand bekommt. Ja. Manche mögen das, manche mögen das nicht. Ihr kriegt es nicht, ja, das ist von vorne geklärt, ihr dürft natürlich was sagen, aber bitte, wir freuen uns immer über kurze, prägnante Fragen oder Statements. Ja. Es wird so sein, dass hier von vorne relativ viel miteinander geredet wird, auch Input-Statements gegeben werden und wir wollen dann zusehen, dass wir Fragen und Statements sammeln, auf die dann nochmal reagiert werden kann vom Podium und deswegen bitte der Appell, haltet euch kurz. Und vielleicht ist dann für längere Gespräche im Anschluss an die Veranstaltung noch eine Möglichkeit. Zum Veranstalterkreis noch ganz kurz. Ja, die IG Metall Hannover ist eben ein Bündnispartner von vielen, die hier dabei sind. Der DGB Bezirk Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt ist dabei. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen, die Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Hannover-Hildesheim, Verdi Bezirk Leine, Weser, die GEW Hannover, der Pavillon natürlich eben als normalerweise Ort, wo die Veranstaltung stattfindet, Arbeit und Leben, das Bildungswerk Verdi, die Landesarmutskonferenz, die Stiftung Leben und Umwelt Niedersachsen, Böll-Stiftung in Niedersachsen und seit kurzem jetzt auch das Bildungszentrum Heilbronn-Hochschule Hustedt. Ja, also man sieht politisches Spektrum, aber auch sehr gewerkschaftsnahe Veranstaltungen und insofern freue ich mich, dass ihr den Weg heute auch hier hingefunden habt. Wir werden heute eine Veranstaltung erleben, die einerseits ja im Kontext von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzungsdebatte ist, andererseits aber auch sich mit dem aktuellen Tarifabschluss der IG Metall beschäftigt, der ja ein Stück weit zu einer individuellen Verkürzung von Arbeitszeit beiträgt, vielleicht auch ein Experiment ist, je nachdem wie das im Betrieb angenommen wird. Wir diskutieren heute mit Bettina Murkowitsch. Bettina ist seit kurzem jetzt wieder gewählte Betriebsratsvorsitzende bei Volkswagen Nutzfahrzeuge hier in Hannover. Die erste Betriebsratsvorsitzende im Volkswagen-Konzern. Herzlich willkommen, Bettina.
Dankeschön.
Wir diskutieren mit Margarita Steinrücke von der ATTAC AG Arbeit Verteilen. Herzlich willkommen. Und mit dabei ist noch Lars Niggemeier, hier links außen. Ich weiß ja nicht, was du dann für Thesen empfängst. Ne? Vom DGB Niedersachsen. Ja, auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du gesagt hast. Und moderiert wird das Ganze von Lea Arnold und Lea arbeitet auch beim DGB Niedersachsen. Ganz kurz noch. Ihr seid hier alle reingekommen. Die wenigsten haben wahrscheinlich so richtig sich den Eingangsbereich dieses Hauses hier angeschaut. Im Windfang nennt man das, also zwischen den beiden Schiebetüren, gibt es eine alte Stempeluhr und eine Stempelkartenhalter. Die Stempeluhr ist von der Hanomag, war mal wirklich richtig im Einsatz, ist auch wieder fit gemacht worden. Ich glaube, man kann sogar auch richtig stempeln. Bitte nicht unbedingt auf die Karten, die da einsortiert sind, weil das sind Karten, die historische Daten wiedergeben auf dem Weg der Arbeitszeitverkürzung. Ja? Also von den ersten Beschlüssen der frühen Arbeiterbewegung bis eben, ja, ich glaube, Ende der 90er Jahre. Es kommen demnächst noch zwei weitere Karten hinzu. Ja? Aber vielleicht im Anschluss an die Veranstaltung ist das für den einen oder die andere interessant, sich das nochmal näher anzugucken. So. Genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Veranstaltung.
Ja, vielen Dank, Dennis. Ist mein Mikrofon an?
Ja.
Ja, gut. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Wie gesagt, Lea Arnold vom DGB Niedersachsen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und Dennis hat das ja schon gesagt, das Thema Arbeitszeitverkürzung ist für uns Gewerkschaften gerade wieder ein hochaktuelles Thema. Und deswegen freuen wir uns auch, dass ihr alle da seid, um mit uns heute hier zu diskutieren. Und ich würde gerne zum Anlass nehmen, weil wir da auch eine Folie angeworfen haben an die Wand, wo die historische Entwicklung der Wochenarbeitszeit mal aufgeführt ist, die leider im Jahr 1995 endet, diese Tabelle, würde ich gerne zum Anlass nehmen, dass du, Lars, vielleicht mal anfängst und sagst, warum ist das Thema Arbeitszeitverkürzung eigentlich jetzt gerade wieder so aktuell, auch für Gewerkschaften? Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu der Entwicklung nach 95 sagen, die jetzt hier auf der Folie nicht abgebildet ist.
Ja, danke, Lea. Also die Folie, die ihr da seht, die bildet ja nur eine Erfolgsgeschichte ab und nach 95 haben wir leider keine großen Erfolge mehr gehabt, sondern im Gegenteil, wir haben eher eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten zu beobachten seit diesem Zeitpunkt. Und deswegen finde ich es besonders wichtig, dass wir da verstärkt über das Thema diskutieren, denn wir haben nach wie vor einen sehr gespaltenen Arbeitsmarkt in Deutschland. Wenn wir uns mal anschauen, wie ist Arbeit verteilt in dem Land, wir haben 40 Millionen abhängig Beschäftigte. Von denen sind 24 Millionen Vollzeit beschäftigt, die im Schnitt ungefähr 40 Stunden arbeiten. Die 35 Stunden gelten ja nur in wenigen Branchen, Metall- und Elektroindustrie eben, aber auch dort gibt es ja nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, die länger arbeiten, aufgrund der Öffnungsklauseln in Tarifverträgen. Und die meisten, also in anderen Branchen, arbeiten die meisten 40 Stunden und zum Teil auch länger. Die Vollzeitbeschäftigten mit Überstunden. Aber wir haben neben diesen 24 Millionen Vollzeitbeschäftigten zwischen 16 Millionen Teilzeitbeschäftigte. Das ist schon fast pari-pari. Und die arbeiten nur 17 Stunden im Schnitt. Viele davon, 5 Millionen, haben nur einen Minijob, also verdienen maximal 450 Euro im Monat. Und dann haben wir noch über die Menschen, die man sehr wenig spricht in der Öffentlichkeit, die Arbeitslosen. Das sind offiziell schon 3,5 Millionen mit denen in Maßnahmen, die 0 Stunden arbeiten. So, wenn man sich das schon mal anschaut, haben wir also eine Dreiteilung des Arbeitsmarktes, die Vollzeitbeschäftigten, Teilzeitbeschäftigte und Arbeitslose. Und das ist nach wie vor ein sehr gespaltener Arbeitsmarkt und von der Gleichverteilung von Arbeit sind wir weit entfernt. Und die abhängig Beschäftigten arbeiten im Schnitt 30 Stunden heute schon. Also wenn man sich die Durchschnittsarbeitszeit pro Kopf anschaut, 28 Stunden wäre eine Durchschnittsarbeitszeit, auf die käme, wenn man die Arbeitslosen einbeziehen würde. Ich habe es eben nochmal ausgerechnet vor der Veranstaltung. 28,3 Stunden, rein rechnerisch natürlich, wäre eine Gleichverteilung der Arbeit auf alle Menschen, die in diesem Land arbeiten wollen, sodass das erstmal naheliegend wäre, wenn man nur diesen Aspekt im Kopf hat. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben nach wie vor eine Arbeitslosenrate, die ist deutlich höher als die offiziell ausgewiesene. Denn bei diesen Teilzeitbeschäftigten muss man wissen, jeder Dritte von denen möchte deutlich länger arbeiten ungefähr. Ungefähr jeder Dritte. Natürlich gibt es auch viele, die wollen nicht Vollzeit arbeiten, aber da ist ein ganz großes verstecktes Arbeitslosigkeitspotenzial, so würde ich das mal nennen, enthalten. Und wenn man das mal addiert und die Leute sich nicht melden bei der Bundesagentur für Arbeit, kommen wir auf eine reale Arbeitslosenquote von rund 12%. Das ist nach wie vor sehr hoch, das ist niedriger, als es vor 10 Jahren war, aber der Arbeitsmarkt gerade im Bereich der un- und angelernten Kolleginnen und Kollegen ist von starkem Druck geprägt. Das muss man sich ja nur anschauen, man sieht Post gerade aktuell, wer innerhalb von 2 Jahren 20 Tage krank ist, wird nicht übernommen. Dass die Post überhaupt die Möglichkeit hat, solche Auswahlkriterien anzulegen, zeigt ja schon, dass wir weit von dem allgemeinen Fachkräftemangel, von dem immer gesprochen wird in der Presse, der aber nur wenige Berufe betrifft und die meisten, ich würde sagen, leider nicht, weit entfernt sind. Sodass ich zu dem Schluss komme, Arbeitumverteilung ist nach wie vor nötig, nur wir leben ja im Kapitalismus und Arbeitszeitfragen sind immer Machtfragen. Es gibt kaum Auseinandersetzungen, die so erbittert geführt wurden, auch in der Nachkriegsgeschichte, wie die Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverkürzung. Also auch die Einführung der 35-Stunden-Woche, was das letzte war, war ein Beschluss der IG Metall 1978 und wurde dann erst 1995 quasi voll wirksam. War auch nur möglich mit großen Flexibilisierungszugeständnissen an die Arbeitgeber, das überhaupt durchzusetzen, und wurde massiv bekämpft von Arbeitgeberseite. Und der Hintergrund ist natürlich, das muss man sich schon klar machen, in der Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital ist Vollbeschäftigung aus Arbeitgebersicht nicht gewünscht. Denn eine echte Vollbeschäftigung bedeutet, dass man als Arbeitgeber ja keine Auswahlmöglichkeit mehr hat zwischen vielen arbeitslosen Bewerbern, sondern im Gegenteil, in den 60er, 70er Jahren, einige Kollegen hier erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, konnte man oft selber zwischen verschiedenen Betrieben werben. Und die Betriebe haben übertariflich bezahlt, häufig, um die Kolleginnen und Kollegen zu halten und haben Prämien gegeben, je länger man da war, um das zu vermeiden. Und so eine Abwerbesituation ist aus Sicht der Arbeitnehmer, ist das natürlich wünschenswert. Aber in diesem Land wird alles nur aus Arbeitgeberperspektive diskutiert, ist meine Wahrnehmung. Arbeitsmarkt und Arbeitszeitfragen. Und wenn wir über Vollbeschäftigung nachdenken, dann wird ja heute schon, werden Grenzen angesetzt von 5% oder 4% Arbeitslosen, wurde wie gesagt Vollbeschäftigung erreicht. Aber wir hatten mal Arbeitslosenraten von unter 0,7% und das war in den 60ern auch der Maßstab für Vollbeschäftigung, der offizielle. Und mit dem Sieg des Neoliberalismus in den 70er Jahren hat man das umdefiniert. Da hat man gesagt, Vollbeschäftigung ist jetzt die Rate von Arbeitslosigkeit, die dazu führt, dass die Beschäftigten nicht überzogene Lohnforderungen stellen und die Inflation steigt. Das ist die inflationsneutrale Arbeitslosenquote. Das ist jetzt bei Bundesbank und Wirtschaftswissenschaft in die offizielle Vollbeschäftigungsschwelle. Das ist quasi eine Vollbeschäftigung, ist so definiert, dass Gewerkschaften und Arbeitnehmer nicht zu stark werden dürfen. Und das kann man auch bei der Zinspolitik von Bundesbank und Europäischer Zentralbank beobachten. Das nennen sie dann Überhitzung der Wirtschaft, dass bei entsprechenden Überhitzungserscheinungen reagiert wird durch Zinserhöhung, um die Wirtschaft ein bisschen abzuwürgen und wieder Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man alles in was Friedman und andere neoliberalen Ökonomen haben das so beschrieben und definiert. Und auch mit Ronald Reagan wurde das dann zur offiziellen Leitlinie der Notenbankpolitik der US-Zentralbank. Und das ist für mich deswegen das Resultat, dass ich finde, wir müssten wieder in eine gesellschaftliche Offensive kommen, auch um dieses Thema Arbeitslosigkeit und Vollbeschäftigung aus unserer Perspektive zu debattieren. Und da gehört für mich Arbeitszeitverkürzung aus meiner Sicht am besten für alle unabdingbar dazu. Wir haben ja auch eine aktuelle Auseinandersetzung um die Arbeitszeit. Die IG Metall hat das ja auch aufgegriffen, ist erstmal aus dem individuellen Bedürfnis heraus, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch befristet kürzer arbeiten wollen, was ja völlig richtig ist. Und was ich auch toll finde, dass da schon was durchgesetzt wurde. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Betroffenen, aber auch ein wichtiges Signal, dass wir zeigen, wir als Gewerkschaften haben auch andere Vorstellungen von gutem Leben und guten Arbeiten. Aber man muss sich noch im Hinterkopf haben, finde ich, überwiegend wird es auch gerade die Diskussion von den Arbeitgebern bestimmt, die den 8-Stunden-Tag abschaffen wollen. Wir haben ja die Grafik, wir haben jetzt das Jahr 2018, vor 100 Jahren wurde der 8-Stunden-Tag eingeführt in Deutschland, am 10. November 1918. Über Nacht war das möglich nach einer Revolution, nach der Novemberrevolution, als Arbeiter und Soldaten richtig die Macht im Land ergriffen hatten oder zu ergreifen drohten, waren die Arbeitgeber bereit, innerhalb von einem Tag die Arbeitszeit von 10 auf 8 Stunden zu senken mit vollem Lohnausgleich, weil sie Angst da hatten, dass sie ihre Betriebe komplett verlieren und sie enteignet werden. Da sieht man nochmal den unmittelbaren Zusammenhang. Aber jetzt geht es eben darum, die Arbeitgeber sagen, der 8-Stunden-Tag ist überholt, wir haben jetzt Industrie 4.0, wir brauchen auch keine Ruhezeiten mehr, die 11 Stunden Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsanfang soll auch abgeschafft werden, weil man ja nochmal sein Kind vielleicht ein bisschen früher abholt und dann um 10 oder 11 Uhr nochmal E-Mails bearbeitet und dann kann man ja auch morgens wieder früh anfangen. Und solche, ja, aus meiner Sicht Nischenfragen werden hier zum Vorwand genommen, um absolut wesentliche Schutzrechte für die Kolleginnen und Kollegen. Die meisten Menschen arbeiten ja auch nicht am Computer hier in dem Land, sondern sind im Handel, in Fabriken tätig, wo sie körperlich hart arbeiten und wo diese Ruhezeiten absolut essentiell sind, um sich zu erholen. Und das wäre aber falsch, dass man sich auf so eine Abwehrdiskussion beschränken würde. Wir müssen das, finde ich, daran anknüpfen, was die IG Metall mit dem 28-Stunden-Woche jetzt für einige Beschäftigte gemacht hat und sagen, wir brauchen eine gesellschaftliche Offensive, weniger Stress, bessere Gesundheit für alle, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gleichberechtigung von Frauen und Männern, das wird Margarete ja noch viel sagen, und Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose. Das ist ein neues gesellschaftliches Modell, das wir wollen. Und da müssen wir hinkommen. Danke erstmal. Soweit zur Einleitung.
Ja, danke Lars. Zu den Themen Digitalisierung und den Arbeitgeberforderungen kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal. Ich würde jetzt vielleicht erstmal zu dem Thema, was du angesprochen hast, kurze Vollzeit und die IG Metall-Forderungen eingehen. Wir freuen uns, dass du da bist heute, Bettina, weil du ja sozusagen direkt aus dem Betrieb nochmal berichten kannst und auch aus der Tarifrunde. Du würdest ja gerne erstmal was sozusagen zu VW-Nutzfahrzeuge generell sagen und vielleicht kannst du dann im Anschluss aber auch nochmal was einfach zu dem aktuellen Tarifvertrag sagen, also welche Rolle Arbeitszeitverkürzung in der Diskussion um den Tarifvertrag gespielt hat.
Am liebsten würde ich gleich einsteigen in die Diskussion mit Lars, weil er natürlich viele wesentliche Punkte angesprochen hat, die ich sehr unterstreiche und unterstütze, weil es ist eben eine der zentralsten Aufgaben von Gewerkschaften, sich um die Frage der Arbeitszeit zu kümmern, und zwar in ihrer Schutz- und auch Gestaltungsfunktion, die sie innehat. Und ich denke, es geht, und das war mir so wichtig, was du auch gerade gesagt hast, auf der einen Seite um das Volumen von Arbeitszeit, Stunden, aber es geht mir auch immer um die Befreiung in der Arbeit. Und das hast du gerade auch auf den Punkt gebracht, indem du sagst, Ruhezeiten ist zum Beispiel ein Thema. Und das ist etwas, was Gewerkschaften auch über Jahrzehnte besetzt haben, sich nämlich darum zu kümmern, dass genau diese Zeiten innerhalb der Arbeitszeiten auch dazu führen, Entlastungsmomente einzuplanen und in Richtung, also alles das, was an auch gesundheitsförderlich ist, Stressabbau ist und so weiter. Und das gerät auch ein bisschen in den Hintergrund, um die Frage auch Digitalisierung, mobiles Arbeiten und alles das, was wir ja gerade auch aktuell diskutieren. Also einerseits nimmt Gewerkschaft mit Sicherheit Einfluss auf die Frage von Arbeitszeit. Und der Lars, das muss ich jetzt hier mal loswerden, ne? Weil hier hat es was ganz Besonderes gegeben. Das ist natürlich nicht hier vermerkt. Aber 78, 79, du hast es gerade kurz erwähnt, da hat die IG Metall gestritten um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Und wir hatten 78, 79, ich war zu der Zeit Jugendvertreterin bei Thyssen in Duisburg und ich hatte das Vergnügen, ein Streiklokal mit 2000 Leuten zu leiten. Und was wir am Ende rausgeholt haben für metallverarbeitende Industrie, das waren 6 Wochen Urlaub für alle Beschäftigten. Ich will damit einfach nur zum Ausdruck bringen, dass dieser Kampf um Arbeitszeiten ganz, ganz, ganz stark mit Kämpfen und mit Auseinandersetzungen immer begleitet wurde. Weil das natürlich etwas ist, was die Arbeitgeber am wenigsten wollen, dass wir Frau und Herr über Zeiten, über Arbeitszeiten werden. So, und also auf der einen Seite gesellschaftspolitischen Einfluss, politischen Einfluss zu nehmen, ist gerade aufgezeigt worden. Andererseits natürlich über tarifvertragliche Regelungen, den Beschäftigten, den Betriebsräten auf der betrieblichen Ebene auch eben Möglichkeiten zu schaffen, Arbeitszeitpolitik aktiv mitzugestalten, mit allen Nebenwirkungen, die das dann auch natürlich hat, wenn man eben tarifvertragliche Vereinbarungen auf die Betriebsparteien überträgt, dass da manchmal auch Bockmist bei rauskommt. Das muss man auch ganz klar sehen, und wenn man das nicht quasi eingrenzt, auch als Tarifvertragspartei, ist es für Betriebsräte auch oftmals schwierig, die Grenze zu finden, da wo sie über den Tisch gezogen werden von den Arbeitgebern, erpresst werden von den Arbeitgebern und dann eben auch Zugeständnisse machen zu ganz schrägen Arbeitszeitmodellen, Flexkonten und was es da alles gibt. Ja, wir haben natürlich bei Nutzfahrzeuge, wir reden hier von Beschäftigten, ich gehe jetzt ein bisschen auf die betriebliche Ebene ein, wir haben 16.000 Beschäftigte aktuell und davon rund 7.000 sogenannte Indirekte, das sind die Angestellten und Facharbeiter und Facharbeiterinnen bei uns, und circa 9 sogenannte Leistungslöhner, das ist bei uns so kategorisiert, also Menschen, die in der Fertigung arbeiten, in den Linien arbeiten und die Fahrzeuge auch produzieren. Und wir haben natürlich mit Blick auch auf die beschäftigten Gruppen, die wir, Struktur, die wir auch haben, auch sehr unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitmöglichkeiten. Also wir haben weniger die Problematik im sogenannten indirekten Bereich, also Angestellte vor allen Dingen, ja, flexibilisierte Arbeitszeiten tatsächlich auch festzuschreiben. Wir haben Vollzeit, wir haben Teilzeitmöglichkeiten, wir haben Gleitzeitmöglichkeiten und wir haben seit anderthalb, zwei Jahren jetzt eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen zum mobilen Arbeiten. Das betrifft aber in erster Linie den Bereich der Angestellten. Das muss man deutlich sagen, wo wir mit relativ großen Handlungsspielräumen Arbeitszeiten gut gestalten können für die Betroffenen. Individuell, aber auch kollektiv. Das sieht ganz anders aus in taktgebundenen Bereichen. Also, wenn man, ich sag mal, 800 T6, das sind die tollen Autos, die großen, die hier so rumfahren, auch zweifarbig teilweise, wenn das an Stückzahl festgelegt ist, dann ist die Stückzahl festgelegt. Dann werden 800 T6 pro Tag gebaut und 120 bzw. 180 Amarok, was da gerade in Hannover produziert wird. Das heißt, es ist insgesamt ein Produktionsvolumen von über 1000 Fahrzeugen und immer ausgerichtet, immer noch sehr starr an dem Modell des festen Arbeitsrhythmus. Also da gibt es nicht um 8 anfangen und um 16 Uhr gehen, sondern das ist immer entweder Zweischicht oder Dreischicht, kommt drauf an, in welchem Bereich, von 6 bis 14 Uhr, von 14 Uhr bis 22 Uhr, von 22 Uhr bis 6 Uhr. Das sind ganz, ganz starre Regeln und orientiert sich wirklich an einem ganz festen Arbeitszeitmodell. Vielleicht, das will ich nochmal hinzufügen, weil das ja auch die Problematik nochmal zwischen den Geschlechtern aufzeigt, wo du ja hoffentlich auch gleich nochmal drauf eingehen wirst. Wir haben in der Fertigung rund 60 Männer, die Teilzeit arbeiten. Ein sehr überschaubarer Bereich, wenn man von 9.000 ausgeht. Und 120 Frauen in der Fertigung, die in Teilzeitmodellen arbeiten. Sehr überschaubar, also ist sozusagen das Vollzeitarbeitszeitmodell immer noch, wird immer noch zur organisatorischen Voraussetzung erklärt. Und wir haben im indirekten Bereich, also Angestelltenbereich, 35 Männer, die in Teilzeit arbeiten, und oder 40 könnten es mittlerweile sein, und rund 240 Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Das heißt, jede fünfte Frau bei VWN arbeitet in Teilzeit und ungefähr jeder hundertste Mann in Teilzeit. Auch nochmal, um das Geschlechterverhältnis zu fragen, von Teilzeit aufzuzeigen. Und im direkten Bereich haben wir zwar Betriebsvereinbarungen, die auch durchaus flexiblere Arbeitszeitmodelle zulassen, in der Praxis aber kaum umgesetzt werden. Das heißt, wenn bei uns jemand Teilzeit arbeiten will in der Fertigung, ist das häufig so, dass die sagen, 2 Tage in der Woche Frühschicht und in der Woche drauf 3 Tage Spätschicht. So. Und das geht aber nicht, weil du musst ja die 800 Autos pro Tag bauen. Und du musst das Personal dafür vorhalten. Also brauchst du immer ein Neben- oder Gegenpart, je nachdem, wie man es ausdrücken will, die dann 3 Tage die Frühschicht besetzen und 2 Tage in der nächsten Woche die Spätschicht. Also da sind eigentlich die Modelle eher auch nicht wirklich flexibel für die Kolleginnen und Kollegen, sondern eigentlich auch immer orientiert an diesen Schichtmodellen, die eben so sind. Wir haben eine Beschäftigtenbefragung. Die IG Metall hat ja eine ganz große Befragung durchgeführt, aber auch wir nochmal als Gesamtbetriebsrat von Volkswagen haben eine Beschäftigtenbefragung auch zum Thema Arbeitszeit durchgeführt. Und das Ergebnis war ziemlich klar, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, 45% sagen, ja, wir wollen stärker bei dem zukünftigen Tarifergebnis die Wahlmöglichkeit zwischen Entgelt und mehr Freizeit. Ein ziemlich klares Statement. 13% stimmen auch zu, nicht so ganz klipp und klar zu sagen, aber ist auch in Ordnung, oder 33%. 13% bzw. 6% sagen, stimme ich weniger zu oder stimme ich überhaupt nicht zu. Also wir fassen das eben auch als Auftrag auf, also als betriebliche Interessenvertretung, dort an diesen Themen weiterzuarbeiten, und wir sind auch dabei, genau das zu tun. Und da ist uns das Tarifergebnis natürlich wirklich in die Hände gefallen, das kann man durchaus so sagen. Man muss unterscheiden, wir haben einen Haustarifvertrag, wir haben nicht das Ergebnis der Fläche abgeschlossen, weil das Ergebnis der Fläche ist ja nochmal anders als das, was wir abgeschlossen haben, aber wir haben auch das sogenannte tarifliche Zusatzgeld abgeschlossen von 27,5% eines Monatseinkommens, wird einmal jährlich, irgendwann im Sommer, ausgezahlt an die Beschäftigten ab 2019. Mit der Wahlmöglichkeit, dass diese 27,5% nicht als Geld ausgezahlt wird, sondern in freie Tage gewährt werden. Bei uns sind es 6 Tage, weil sie bei uns auch spitz auf Knopf gerechnet haben, weil wir haben ja noch ein paar andere gute Dinge rausgeholt bei VW in der Tarifrunde. In der Fläche sind es 8 Tage. Also es ist das gleiche Ergebnis, aber sie können 8 Tage Freizeit entnehmen. Allerdings, und jetzt kommt das allerdings, nur in ganz bestimmten Fällen, nämlich bei der Frage der Schichtarbeit. Also wenn ich in 2-Schicht oder 3-Schicht, da sind immer noch Prämissen dran geknüpft, die will ich jetzt im Einzelnen gar nicht aufzeigen, weil das viel zu kompliziert und durcheinander bringen würde. Also Schichtarbeit, Pflegebedürftigkeit von im Haushalt lebenden Personen und Kinderbetreuung. Das sind die 3 Möglichkeiten, wonach ich dann diese 6 Tage entnehmen kann, und ich habe auch die Wahlmöglichkeit, das dann auch im Folgejahr auch wieder zu machen. Das sind jetzt viele kleine Detailregelungen, da muss ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und da merkt man eigentlich schon, wenn das cool war, ja, das muss man ja auch mal so sehen, das haben wir gar nicht gefordert als Tarifkommission, als Verhandlungskommission, dieses Thema, weil wir unseren Schwerpunkt auf die betriebliche Altersvorsorge gelegt haben. Weil wir gesagt haben, in dieser Tarifrunde muss was passieren, sonst ist die betriebliche Altersvorsorge, wenn hier Leute 30 Jahre und länger gearbeitet haben, gehen die irgendwann mit 160 Euro nach Hause. Und da haben wir gesagt, das kann es auf Dauer nicht sein, und wir haben dann einen super Fund, gehe ich nicht drauf ein, wen das interessiert, jederzeit gerne, weil uns das auch ein wichtiger Grund war. Und dann haben wir aber so durch unsere Warnstreiks, wieder Kampf, wieder Auseinandersetzung, doch den Arbeitgeber in die Enge treiben können und sagen können, wir wollen dieses tarifliche Zusatzgeld mit diesen Wahlmöglichkeiten auch haben, und wir konnten es auch durchsetzen. Und jetzt sind die schon natürlich reichlich nervös, und das spiegelt sich nicht nur, weil du gerade gesagt hattest, Lars, die Arbeitgeber dominieren die Frage um die Arbeitszeiten, ja, aber sie werden schon ganz nervös, weil sie nicht wissen, wie viele Kolleginnen und Kollegen werden diese Wahloption Freizeit tatsächlich annehmen, und wie viel Personalbedarfe wird das am Ende sein, wo wir wieder mehr Leute einstellen müssen dafür. Und sie fangen ja schon an zu diskutieren, das blockiert unsere Planungssicherheit, das können wir auf Dauer überhaupt nicht regeln und sind ja nur am Zetern. Schöner Bericht auch aktuell in der Süddeutschen vom Wochenende. Und das heißt, die Arbeitgeber werden nervös und reagieren auf solche Tarifabschlüsse. Und das ist gut so. Die sollen sich ruhig öfter nochmal zu Wort melden, damit wir auch entsprechend gegenargumentieren können. Für uns auch wichtig. So, ich habe schon so viel gesagt, ne? Also vielleicht noch ein Punkt. Der Tarifabschluss ist das eine, das ist gut, aber wir versuchen jetzt auch im Betrieb, in Pilotprojekten, flexiblere Arbeitszeitmodelle, wir nennen das Leitbild Mensch, das ist ein Projekt, was wir durchführen, wo wir auch in dem Rahmen gucken wollen, wie wir flexiblere Arbeitszeitmodelle in die Fertigung integrieren können. Da gibt es super gute Ideen, aber ich belasse es erstmal darauf, vielleicht kommen wir im Laufe der Diskussion noch darauf. Ich danke erstmal für das aufmerksame Zuhören.
Danke Bettina und sowohl Lars als auch du, ihr habt ja das Thema Gender schon angesprochen. Lars hat von einem gespaltenen Arbeitsmarkt gesprochen, also dass es einfach sehr viele Teilzeitbeschäftigte auch gibt und wenn selbst in so einem gut organisierten Betrieb wie VW Nutzfahrzeuge auch die Frauen eher in Teilzeit gehen als die Männer, möchte man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie es in den Betrieben aussieht, wo es zum Beispiel keine gewerkschaftliche Organisation gibt. Also vielleicht kannst du, Margarete, einfach nochmal was zu dem Gender-Aspekt sagen und sagen, sind da die traditionellen Rollenmuster immer noch so starr, dass es daran liegt? Also warum sind es insbesondere die Frauen, die jetzt immer noch in Teilzeit gehen? Und könnte man durch eine Arbeitszeitverkürzung dieses Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt, was man jetzt hat, ja, bekämpfen, begleichen?
Ja, gerne. Also das ist ein Riesenungleichgewicht in Deutschland. Wir sind in Europa das Land mit dem größten Arbeitszeitunterschied zwischen Männern und Frauen. Also der sogenannte Gender Time Gap, also den Gender Pay Gap kennen ja die meisten inzwischen wahrscheinlich, die Löhne zwischen Männern und Frauen, bei uns 21% in Deutschland, damit sind wir auch ziemlich an der Spitze in Europa. Aber bei der Zeit ist es noch gravierender, da ist der Unterschied wirklich 9 Stunden. Und damit haben wir den größten, mit 2 anderen Ländern zusammen, den größten Gender-Time-Gap zwischen Männern und Frauen. Und diese Verteilung, wer nimmt eigentlich Teilzeit, das ist nicht nur bei euch so, sondern das ist auch ganz generell so, also gesamtgesellschaftlich, sind von den beschäftigten Frauen inzwischen 50% in Teilzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine rasante Zunahme. Bei den Männern sind es 12%, also erheblich weniger. Und das ist eine Tendenz, die in den letzten 20 Jahren hat sich die absolute Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland fast verdoppelt. Von 8 auf 15 Millionen. Ja. Also es ist gigantisch.
Weiß man denn, woran das liegt, wenn ich noch fragen will?
Das hat vielerlei Gründe. Also es gibt einerseits natürlich auch starke Wünsche nach Teilzeit, die wiederum in Deutschland ganz besonders mit der eigentlich Unvereinbarkeit von Familie und Beruf zusammenhängen. Wir haben in Deutschland eins der traditionellsten, rückschrittlichsten Systeme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was mit unserer Mutterideologie zusammenhängt, auch mit unserem System von Halbtagsschule und Halbtagskindergarten, was ja zwar jetzt langsam verändert wird, aber in der die Traditionen wirken immer sehr lange fort.
Darf ich da mal sagen, in Ostdeutschland war das aber anders.
Genau, deswegen an Ostdeutschland, an dem Vergleich Ostdeutschland-Westdeutschland kann man wunderbar ablesen, wie es anders sein kann.
Und das ist noch so.
Und das wirkt dort Gott sei Dank auch nach. Ja? Also der Druck zwar, sich dem westdeutschen Modell, was ja leider Gottes das hegemoniale Modell für Gesamtdeutschland ist, sich anzupassen, ist enorm. Es gibt auch langsam mehr Teilzeitbeschäftigte Frauen dort, aber im Prinzip ist der Widerstand immer noch da, die Frauen auch die jungen Frauen haben eigentlich die Vorstellung, wir wollen Vollzeit arbeiten und deswegen ist auch der sowohl der Gender Time Gap als auch der Gender Pay Gap in Ostdeutschland erheblich geringer als in Westdeutschland. Ja. In den letzten Jahren gibt es aber auch immer mehr unfreiwillige Teilzeitarbeit. Also das ist nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren, dass gesagt worden ist, also Frauen wollen das gerne.
Oder liegt es vielleicht auch daran, dass Frauen die, schlechter...
Vielleicht einen kurzen Moment, wir steigen nachher in die Debatte ein, aber wir würden gerne erstmal Margareta sozusagen genau. ihr Statement ja. halten ja. lassen.
Genau. Also es gibt zunehmend unfreiwillige Teilzeitarbeit. Es gab in den letzten Jahren ja ganze Branchen, also bei Erzieherinnen war das so, im Einzelhandel war das so, wo überhaupt nur noch Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse angeboten worden sind. Inzwischen wird es wieder ein bisschen anders gedreht, weil in manchen Bereichen Fachkräftemangel, also in der Pflege zum Beispiel, ist real Fachkräftemangel. Aber das war ein zweiter Grund, warum sich das so entwickelt hat. Und ein dritter Grund ist schlichtweg, also zum Beispiel in der Pflege, aber auch bei vielen Lehrerinnen und Lehrern inzwischen, dass einfach Vollzeitarbeit nicht mehr auszuhalten ist. Es gehen sozusagen unfreiwillig, ja. freiwillig gehen immer mehr auch in Teilzeit, weil sie es einfach nicht mehr durchhalten können. So. Also das sind die Faktoren. Aber nach wie vor gibt es eben auch eine, wenn man so will, große Bewegung freiwillig hin zu einer, wenn man so will, kurzen Vollzeit. Darunter verstehen wir alles, was zwischen 25 und 35 Stunden pro Woche liegt. Also ich mache viele Seminare und frage dann immer erstmal, wie sind die, welche Arbeitszeiten habt ihr oder und was sind eure Wunscharbeitszeiten? Und immer häufiger antworten Leute dann, sie haben schon selbst eine 30-Stunden-Woche. Aber das Problem dabei ist natürlich, das ist immer individuell, immer ohne Lohnausgleich und fast immer ohne Personalausgleich. Und das hat üble Folgen. Also finanziell geht das dann natürlich nur, wenn man entweder sehr gut verdient hat oder einen Partner im Rücken hat, der das auffängt oder sich abhängig macht vom Staat. Also die ganzen Aufstockerinnen sind ja viele Frauen, die eben in Teilzeit arbeiten und dann anders gar nicht das sich leisten können. Und deswegen sprechen wir ja auch von der sogenannten Teilzeitfalle. Also Teilzeit bedeutet de facto, dass man in der Regel nicht existenzsicherndes Einkommen hat, dass man starke Karrierenachteile hat und vor allem, dass man bei der Rente ganz alt aussieht. Also es kann man eigentlich so keinem empfehlen. Und deswegen argumentieren wir von Attac aus zum Beispiel, aber das hat auch schon einer unserer Mitstreiter, Helmut Spitzley, vor vielen Jahren, der war Professor für Volkswirtschaftslehre und Arbeitswissenschaften an der Uni Bremen, der hat dieses Modell der kurzen Vollzeit entwickelt und er hat gesagt, das ist auch ganz wichtig, diesen Begriff zu benutzen und nicht zu sagen, wir machen eine lange Teilzeit. Einen Vorschlag gibt es auch. Weil der Begriff Teilzeit so stigmatisierend ist, damit wird einfach assoziiert, das ist nichts Vollwertiges, das ist nichts für einen ganzen Mann, das ist eben nur was Halbes. So. Und deswegen hat er für den Begriff der kurzen Vollzeit plädiert und hat das dann auch volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mal ausgerechnet, was bräuchten wir heute für eine Arbeitszeit für alle, die sowas wie Vollbeschäftigung wiederherstellen würde. Damals kam er auf etwas kurz unter 30 Stunden, Wochenstunden für alle. Und du hast es ja jetzt gerade nochmal ausgerechnet. Heute wären das 28 Stunden. Also genau das, was die IG Metall ja jetzt auch erreicht hat. Nur das Problem ist, die IG Metall hat es natürlich nur für eine begrenzte Zeit, also für maximal 2 Jahre, ohne jeden Lohnausgleich und vor allem auch ohne jeden Personalausgleich. Erstritten und auch nur als individuelle Möglichkeit. Was wir, das mit den 10%, genau. Und was wir jetzt in meinen Augen dringend oder in welche Richtung wir jetzt weiterdenken und vor allem auch weiter kämpfen müssen, ist eben diese individuelle Option, die zu einer neuen Norm zu machen. Also, dass wir nicht nur jetzt einzelnen Individuen, die sich das leisten können oder die das irgendwie jetzt gerne möchten, sagen können, wir machen jetzt mal für 2 Jahre 28 Stunden, sondern dass wir wirklich dahin kommen, dass wir die 28 Stunden als eine neue Normalarbeitszeit für alle hinbekommen. Das würde wirklich die Möglichkeit bieten, dass wir sämtliche Arbeit, also wir haben ja nicht nur Erwerbsarbeit, wir haben ja auch noch ein paar andere Arbeiten. Und wer macht die vor allem? Bisher immer noch die Frauen. Also selbst bei Beziehungen, wo beide in Vollzeit arbeiten, machen immer noch die Frauen 75% der Hausarbeit, jetzt im Durchschnitt. Es gibt löbliche Ausnahmen und hier sitzen bestimmt nur Männer, die das anders machen. Aber im Durchschnitt ist es eben leider immer noch so, 75% der Haus- und Sorgearbeit wird von Frauen erledigt. Und um das wirklich mal ein bisschen geschlechtergerechter zu verschieben, also den Frauen mehr Erwerbsarbeit und den Männern mehr von der Haus- und Sorgearbeit zukommen zu lassen. Dafür wäre eine neue Normalarbeitszeit von 28 Stunden ganz, ganz wichtig. Und nicht nur jetzt, was die reine Zeit, also die Zeitmöglichkeit angeht, dann auch andere Arbeiten machen zu können, sondern was in meinen Augen mindestens genauso wichtig ist, wir brauchen es, dass es eine neue Norm ist. Weil nur, wenn es die Normalität ist, werden auch Männer sich trauen, ihre Wünsche nach Teilzeitarbeit, die sie durchaus haben, das wissen wir aus Befragungen, dann auch wirklich laut geltend zu machen und in Anspruch zu nehmen. Weil solange die Norm 40 Stunden ist, oder in der Metallindustrie meinetwegen, oder Druckindustrie, da komme ich auch her, 35, werden Männer im Schnitt sich nicht trauen zu sagen, nee, ich möchte nur 30 oder ich möchte nur 28. Jetzt, also die Regelung in der EG Metall ist ein wunderbarer erster Schritt. Also ich glaube, das wird schon zur Folge haben, dass mehr Männer sich auch das trauen werden. Aber ich glaube, wirklich flächendeckend im Großmaßstab wird das erst der Fall sein, wenn es eine neue Norm ist und sich niemand mehr irgendwie schämen muss oder komisch vorkommen muss oder beim Vorgesetzten um irgendwas betteln muss, weil es eben die Norm ist. Und da wäre mein Plädoyer, da sollten wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, wie kommen wir da gemeinsam hin?
Ja, vielen Dank, Margareta. Bevor wir gleich öffnen fürs Publikum, würde ich gerne die Frage auch nochmal an Lars weitergeben, weil du das ja mit den 28 Stunden nochmal so schön vorhin ausgerechnet hast. Und Margareta, die kollektive Arbeitszeitverkürzung jetzt auch nochmal angesprochen hast. Du, Lars, hast ja davon gesprochen, dass wir eine Umverteilung brauchen von Arbeit und hast gesagt, dass wir eine gesellschaftliche Debatte brauchen. Da stellt sich aber mir zum Beispiel die Frage, wie macht man das bei so vielen nicht tarifgebundenen Betrieben, bei der hohen Zahl von Arbeitslosen? Also wie kriegt man diese gesellschaftliche Debatte überhaupt hin, damit man diese individuellen Regelungen, die es jetzt zum Beispiel bei der EG Metall gibt, auch über sozusagen diesen Organisationsbereich hinaus wieder in die gesellschaftliche Debatte bringt?
Da gibt es natürlich keine Zauberantwort jetzt aus meiner Sicht. Weil natürlich wir als Gewerkschaften waren stark in der Defensive in den letzten 20 Jahren, haben überwiegend Abwehrkämpfe geführt und die Arbeitsmarktlage hat sich jetzt ein bisschen verbessert und auch das politische Klima hat sich wieder ein bisschen geöffnet für unsere Themen, würde ich jetzt mal formulieren. Dass ich es wichtig finde zu sagen, wir diskutieren jetzt Arbeitszeit aus Sicht der Beschäftigten. Erstmal, das bringen wir auf die Tagesordnung in allen Facetten. Geschlechtergerechte Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, Gesundheitsschutz, Einbeziehung von Arbeitslosen, eben diese ganzen Themen. Und das mit der kurzen Vollzeit finde ich auch genau richtig, das zu diskutieren. Irgendwann hat das ja auch aufgegriffen, den Begriff in der Kampagne. Das fand ich ja auch super, dass sie das gemacht haben, weil das Bedürfnis einfach so groß ist bei vielen Menschen, die anders arbeiten und leben wollen. Das merkt man ja. Dass dann ein Unterschied ist zwischen den Wünschen bei vielen, nicht bei allen, bei vielen, und dem, was sie eben können. Und wenn man den real vorhandenen Wunsch öffentlich aufgreift, ist eben die Chance, da auch was zu bewegen. Aber wir sind eben, wenn man sich auch diese Folie nochmal anschaut, wir sind eben abgebrochen eigentlich. Also eigentlich hätte, wären wäre die Geschichte der Bundesrepublik so weitergelaufen, quasi in der Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, dann wären wir schon viel mehr da angekommen. Also 1989 hat sich die SPD ein neues Grundsatzprogramm gegeben, wo drin stand 30-Stunden-Woche ist unser Ziel. Offizielles SPD-Grundsatzprogramm. Als dann die Macht kam, 98 das Gegenteil gemacht. Das ist ja bekannt, ich will nicht darauf eingehen. Aber das zeigt eben, dass wir einfach wieder an viel anknüpfen müssen, was wir schon verloren hatten. Und ich sehe die Chancen insgesamt gar nicht so schlecht, das wieder zu tun jetzt.
Du wolltest auch noch dazu was sagen.
Ich hatte schon gemerkt, so ein bisschen
unruhig. Nein, ich will ja auch, dass wir alle zusammen diskutieren. Aber da kommt natürlich der Gedanke in mir auf, da spreche ich natürlich auch aus der betrieblichen Erfahrung. Wir haben in vielen Bereichen der IG Metall die 35-Stunden-Woche. Jetzt stellt euch mal vor, die würden wir schon mal einhalten.
Das wäre schon mal toll.
Ja, also das ist doch auch die Frage, wie das Thema Mehrarbeit dann, also wir stehen doch immer auch wir als Betriebsräte, wir stehen immer in diesem Zwiespalt, Wochenendarbeit zuzustimmen, weil eben nicht das Personal dermaßen ausreichend an Bord ist oder wir Produktion auf die Wochenenden verlagern müssen, dass wir immer das Thema Mehrarbeit auch bedienen müssen. Und immer mit dem Druck, ja, wenn wir die Fahrzeuge bei uns nicht bauen, dann werden wir das wohl nach Polen geben müssen oder jetzt mal ganz platt formuliert. Ne? Also quasi immer wieder der Druck, wie wir auch mit Mehrarbeit umgehen können. Ich meine, wir haben seit 2011, ja kann man ja schon sagen, mehrere tausend Zeitarbeitnehmer bei Volkswagen in die Stammbeschäftigung überführt. Wir haben jetzt aktuell 800 Zeitarbeitnehmer. Das ist ein mittelgroßer Betrieb, der bei uns in Stammbeschäftigte übergegangen ist. Also da passiert natürlich trotzdem, wir kämpfen um jeden Zeitarbeitnehmer, dass wir den in eine feste Beschäftigung auch bekommen. Aber letztlich sind wir immer wieder mit diesem Druck und mit dieser Erpressung ständig konfrontiert zu sagen, wir müssen das Volumen schaffen, wir müssen die Kunden bedienen und wenn wir das alles nicht hinbekommen, haben wir auch Wettbewerbsnachteile und ihr kennt das alles, muss ich euch alles nicht erklären. Aber meine Frage, die ich stelle an euch oder an dich, Margarete, ist es allein die Frage der 28-Stunden-Woche, die auch wenn sie als gültige Norm formuliert ist, als neue Arbeitszeitnorm, ist das wirklich die alleinige Lösung? Oder brauchen wir noch andere Ideen und Konzepte, die die unterschiedlichen Bedürfnisse, die einfach da sind, also miteinander verknüpfen und vernetzen, wo die Beschäftigten die Möglichkeit haben, auch individuell zu reagieren, von mir aus auch auf einer allgemeinen Norm. Ich befürchte nur, wenn wir die unterschiedlichen Beschäftigteninteressen außer Acht lassen und eine ganz, also über alles Gleichen. Erinnert euch, die 35-Stunden-Woche hat dazu geführt, dass die Arbeitszeiten von den Arbeitgebern mit Flexibilisierungsmaßnahmen beantwortet wurden. Und das wiederum Auswirkungen hatte auf die Frage gesellschaftliche, gemeinsame Zeiten. Also all diese Punkte, finde ich, müssen wir mitdiskutieren, wenn wir um die Frage einer generellen Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden. Ich wäre da sehr für, ich würde total gerne 28 Stunden arbeiten.
Ja, danke Bettina, du wurdest ja direkt angesprochen und danach öffnen wir dann für eure Fragen. Bitte.
Ja, also da gibt es natürlich üble Punkte in der Geschichte der IG Metall, muss man so sagen. Also dieses Erkaufen der 35-Stunden-Woche mit Flexibilisierung, Pforzheimer Abkommen und der 13%-Quote an einer Belegschaft, die nicht 35 Stunden arbeiten muss, in Baden-Württemberg sogar 18%. Das war der wirklich das Öffnen eines Scheunentors für die Arbeitgeber. Also ich weiß nicht, ob das unvermeidlich war, aber es hat genau so funktioniert, wie du es beschrieben hast. Ne? Und natürlich haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Also jemand, der jetzt als Ingenieur in der Entwicklung arbeitet, in Projektform, hat natürlich andere Arbeitszeitzwänge als jemand, der im Dreischichtbetrieb das Ding zusammenschraubt oder als jemand im Büro und Männer immer noch leider eben auch sehr andere subjektive Interessen als Frauen im Durchschnitt. Aber im Grunde haben so gut wie alle das gemeinsame Interesse daran, dass Arbeitszeiten kürzer sind, mhm, im Durchschnitt. Also jetzt mal sehr, sehr, wenn man so mal sämtliche Gruppen, die da auf dem Arbeitsmarkt so rumlaufen, sich betrachtet. Also die Jugendlichen, die wirklich große Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu kriegen, die Frauen, die nach einer Erziehungspause zurück wollen, die haben ein großes Interesse daran, dass Arbeitszeiten im Schnitt verkürzt werden, damit sie überhaupt eine Chance haben, reinzukommen. So. Die älter werdenden Beschäftigten haben ein großes Interesse daran, an kürzeren Arbeitszeiten, damit sie diese Rente mit 67 überhaupt erreichen. Jetzt ist es ja schon so, dass mit 65 nur noch die Hälfte, also im Moment ungefähr, dieses Rentenalter erreicht. Auch und gerade die Vollzeitbeschäftigten Männer haben objektiv ein hohes Interesse daran, kürzer zu arbeiten, all dieweil auch sie ihre Gesundheit, und es ist nicht so, dass nur die, die in der Produktion arbeiten, von langen und ausufernden, entgrenzten Arbeitszeiten krank werden, sondern gerade auch die, die mit dem Computer in der Entwicklung oder sonst wie. Also der sagenhafte Anstieg von Burnout und psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren, das hat um 70% zugenommen. Das ist inzwischen die zweithäufigste Krankschreibungsursache. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist flächendeckend über alle beschäftigten Gruppen hinweg. Und ein Interesse an dem Erhalt der eigenen Gesundheit und aber auch zum Beispiel am Erhalt der eigenen Beziehung haben auch, glaube ich, gerade vollzeitbeschäftigte Männer. Also ich glaube, das Interesse ist eigentlich bei allen mehr oder minder das Gleiche. Nur wie man es dann umsetzt, das ist natürlich eine andere Frage. Also da ist hier für jemand, der jetzt konkrete Pflegeverpflichtungen hat, Kinderbetreuung oder Alte zu pflegen, also für so jemand ist natürlich sowas wie ein 6-Stunden-Tag einfach wichtig, weil pflegebedürftige Menschen, die brauchen jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit auch noch die Betreuung. Ja. Und jemand, der in Projektform arbeitet, da kann es sein, dass man über bestimmte Zeiten viel länger als 30 Stunden oder 28 arbeitet und dann aber größere feste Auszeiten vereinbart. Oder für andere, die pendeln, kann es sein, dass eine 4-Tage-Woche das Richtige ist. Das muss man wirklich, und das macht natürlich den Betriebsräten viel Arbeit, aber das ist natürlich schon machbar. Es ist ja auch heute schon so. Ich war selbst lange Zeit Personalrätin und Personalratsvorsitzende. Arbeitszeitfragen waren immer das Hauptbeschäftigungsfeld für uns. Also das hat sich nicht geändert, das wird sich auch nicht ändern, aber da ist viel möglich. Ja? Und insofern glaube ich, dass der Druck, den spüren wir ja auch. Wir spüren ihn dadurch, dass immer mehr Leute tatsächlich freiwillig auf 30 Stunden oder sowas gehen, ohne Lohnausgleich. Dadurch auch, dass der Wunsch nach Sabbatical steigt. Also ich habe auch viel mit Personalern zu tun in Bremen, die erzählen mir in letzter Zeit öfter, sie haben bei dem ersten Vorstellungsgespräch bei Youngsters Erlebnisse der dritten Art, also für sie, wo die dann gleich im ersten Gespräch schon fragen, und wie ist das bei Ihnen mit der Möglichkeit, Arbeitszeit zu verkürzen und Sabbatical zu machen? Und da haben die gar keine Hemmungen. Ne? Also das hätten wir uns damals niemals getraut. Ne? So, also ich glaube, dieser Druck ist vorhanden. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kriegen wir den organisiert? Ne? Und ich glaube, es gibt vielleicht drei Ansatzpunkte. Der eine ist, wir müssen als Gewerkschaften viel mehr mit anderen Organisationen, die auch ein Interesse an diesem Thema haben, versuchen zusammenzukommen. Also Organisationen von Frauen,
Inzwischen gibt es, also der Deutsche Frauenrat zum Beispiel hat zum 8. März für die 30-Stunden-Woche sich ausgesprochen. Inzwischen gibt es auch ein Bundesforum Männer. Das ist die, wenn man so will, bundesweite Organisation linker oder progressiver Männerorganisationen. Die sprechen sich genauso dafür aus. Dann, was inzwischen vielleicht auch mehr und mehr Bedeutung bekommt, sind Umweltorganisationen und Postwachstumsorganisationen. Über das Thema haben wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen. Wir brauchen im Angesicht des Klimawandels und der Notwendigkeit, wirklich aus den schädlichsten Energieformen und den schädlichsten Verkehrsformen endlich auszusteigen, brauchen wir ganz dringend natürlich für die Menschen, die da ihre Arbeitsplätze verlieren müssen geradezu, also in der Braunkohle, aber auch in der Automobilindustrie. Das wird ein gewaltiger Crash werden, also der Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotor. Ich glaube, im Durchschnitt braucht ein Elektromotor ein Drittel der Arbeitsvorgänge wie ein Verbrennungsmotor. Zwei Drittel sind dann weg. Was machen wir mit denen? Also um denen eine Alternative bieten zu können, brauchen wir auch radikale Arbeitszeitverkürzung, weil dann die Chance, überhaupt irgendwo anders was zu kriegen, sich natürlich erhöht. Also das sind Diskurse, die wir als Gewerkschaften mit diesen anderen interessierten Organisationen auch gemeinsam entwickeln müssen. Und der andere Punkt ist, natürlich, das war damals beim Kampf um die 35-Stunden-Woche auch nicht anders. Wir müssen als Gewerkschaften sowas in der eigenen Mitgliedschaft auch sehr, sehr systematisch aufbauen. Also wir haben damals bei der 35-Stunden-Woche in der IG Druck und Papier, aus der ich nun komme, haben wir viele Jahre wirklich mit System in jeder Mitgliedszeitschrift, in jeder Ortsvereinsversammlung, in jeder Gremiensitzung, in jedem Seminar haben wir gebetsmühlenartig die Argumente, warum wir Arbeitszeitverkürzung brauchen, immer wiederholt und jedem Normalmitglied nochmal erklärt. Und also wegen Senkung der Arbeitslosigkeit, wegen Humanisierung der Arbeit, so haben wir das damals genannt, und um eben das Leben zum Leben lieben Lachen haben wir das genannt, also um einfach mehr Lebenszeit zu kriegen. So, die drei großen Argumente. Und der Widerstand der Arbeitgeber, der war damals gigantisch, der war eigentlich größer noch als heute. Ja, also es gab einen Tabukatalog der Arbeitgeber damals, die haben mit wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Unterstützung, haben die einen 10-Punkte-Katalog aufgebaut, das war so ein kleines Heft, sehr handlich, wo sie wirklich versucht haben, den Untergang des Abendlandes und der westdeutschen Industrie und warum das dem einzelnen Arbeitnehmer schadet und den Familien auch und überhaupt, also es war unglaublich. Also das sollte man nicht glauben, dass es heute irgendwie oder dass es damals leichter war. Und dagegen braucht es wirklich eine systematische Aufklärungsarbeit erstmal in den eigenen Reihen und dann auch sich gegenseitig, wenn man so will, Mut machen und sowas wie Mobilisierung überhaupt erst herstellen. Freiwillig und von sich und spontan passiert sowas niemals. Und das wäre in meinen Augen der zweite Ansatz. Und der dritte ist, wir müssen gucken, wo gibt es gute Beispiele, wo das schon funktioniert. Und da haben wir doch immerhin, ein paar haben wir. Also manche haben vielleicht gehört von diesem schönen Beispiel in Göteborg. Da haben mehrere Betriebe, also die Altenpflege der Stadtverwaltung Göteborg, einen OP-Saal einer orthopädischen Klinik, ein Autohaus und eine Molkerei. Die haben den 6-Stunden-Tag eingeführt. Mit vollem Lohnausgleich und mit Einstellungen. Und der Erfolg war durchschlagend. Also den 6-Stunden-Tag. Statt, die hatten auch den 8-Stunden-Tag und sind dann aber auf den 6-Stunden-Tag gegangen, mit vollem Lohnausgleich und auch mit Einstellung. Und der Erfolg war durchschlagend. Also in der Altenpflege, also die Beschäftigten waren hochzufrieden, weil sie eben halbwegs ausgeruht nach Hause kamen, noch mit ihren Kindern spielen konnten und nicht völlig ermattet aufs Sofa sinken mussten. Die Gepflegten waren total zufrieden, weil einfach nettere, ausgeruhtere, aufmerksamere Pflegende.
Und in diesem OP von dem Krankenhaus, die Chefärzte vor allem, die waren voll begeistert und wollen das auf keinen Fall wieder hergeben, weil sie nämlich dadurch, dass die Krankenquote unglaublich gesunken ist, konnten die 20% mehr Operationen machen mit diesen Leuten in den 6 Stunden und dadurch die irrsinnigen Wartelisten für die OPs abbauen. Und das Autohaus, die haben natürlich dann die Öffnungszeiten geändert. Die haben, statt vorher war das 8 Stunden geöffnet, jetzt konnten sie 2x6 Stunden machen. Und die Kunden sind auch zufrieden und die Beschäftigten auch. Und also das kann funktionieren. Leider Gottes hat das in der Altenpflege, der inzwischen wieder von einer konservativen Mehrheit regierte Magistrat, wieder abgeschafft, weil die Einstellungen haben natürlich Geld gekostet. Ne? Also ganz umsonst ist es nicht zu haben. Ne? Aber die anderen machen es weiter und es gibt auch in Deutschland inzwischen eine ganze Reihe Beispiele. Also jetzt vor kurzem hat in Bielefeld ein, das ist natürlich ein relativ kleines Unternehmen, Marketingunternehmen, die haben einfach die 25-Stunden-Woche für alle eingeführt mit vollem Lohnausgleich. Das finde ich ein echt bemerkenswertes Experiment. Ne? Das hat einen gewissen Haken, weil sie haben keinen Personalausgleich. Sie haben einen vollen Lohnausgleich gezahlt, aber sie machen keinen Personalausgleich. Und das ist natürlich dann gleicht sich, die Produktivitätssteigerung ist natürlich enorm. Ne? Aber gut, die Beschäftigten sind im Großen und Ganzen wohl recht zufrieden damit. Ne?